Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Bevor wir mit der Jugend jetzt in die Slowakei fahren und dort auch auf einen Missionseinsatz gehen, habe ich beschlossen, dass ich zweimal noch diesen Sonntag und nächsten Sonntag über das Thema Mission predigen möchte. Und ich habe auch die Jugendlichen aufgefordert, dass sie sich dann, die da mitkommen, dass sie sich die Predigt dann anhören, so als Ermutigung und Vorbereitung. Aber ich denke auch für unsere Gemeinde hier vor Ort, für unsere Aktionen, die wir hier machen dürfen, auch für die evangelistischen Spaziergänge, können das zwei Predigten sein, die uns nochmal ermutigen, für Christus ein Zeugnis zu sein. Wir wollen hören auf den Predigttext aus Lukas Kapitel 10, Vers 1 bis 20. Lukas 10, 1 bis 20. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht: Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom und an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bist zum Himmel erhöht worden, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Kurz vor diesem oder direkt vor diesem Abschnitt, wo Jesus 70 Jünger aussendet, er hatte ja schon mal 12 ausgesandt, jetzt 70, da lesen wir, dass Jesus sein Angesicht stracks nach Jerusalem wendet. Er geht nach Jerusalem, er weiß, ich gehe jetzt zum Kreuz. Und es geht dann in diesem Abschnitt um die Frage: Wer folgt mir nach? Wer folgt mir, auch wenn es hart auf hart kommt? Und jetzt direkt danach sendet er diese 12 aus, denen er eben gerade diese Lektionen der Nachfolge gegeben hat. Und was wir daraus lernen, ist Folgendes: Zur Nachfolge Jesu gehört dazu, dass wir auch für ihn ein Zeugnis sind, dass wir auch evangelisieren. Und das geschah damals natürlich in einer ganz besonderen Zeit. Das merken wir daran, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wie sie vorgehen sollen. Das ist nicht mehr so, dass das heute noch so ist. Und dennoch können wir von diesem Text viel lernen. Und ich glaube, das Interessanteste oder das Geheimnisvollste ist hier, dass Jesus dann, als die Jünger wiederkommen, sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Wir werden gleich noch genauer sehen, was das bedeutet. Aber letztendlich zusammengefasst heißt das, Jesus hat über den Satan gesiegt am Kreuz. Das Kreuz, wo er jetzt hingegangen ist, er wusste, das ist jetzt, der Sieg steht sozusagen schon fest. Und dieser Sieg über den Satan, der hat nun Folgen. Folgen, nämlich zwei ganz besondere Folgen für die Mission, denen wir uns stellen müssen, oder sagen wir mal zwei Herausforderungen der Mission, denen wir uns stellen müssen. Und das sind einmal, dass es eine große Ernte ist, das große Erntefeld, und das andere sind die gefährlichen Wölfe. Das sind meine beiden Punkte heute. Und daraus folgt aus diesen zwei Herausforderungen noch zwei Regeln zur Mission, zwei Reaktionen, zwei Konsequenzen und drei Ermutigungen, die kriegt ihr dann das nächste Mal. Wollen wir jetzt zum ersten Punkt kommen? Die erste Herausforderung, nämlich die große Ernte. Und er sprach zu ihnen, haben wir Vers 2 gehört, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das Bild haben damals alle verstanden, das haben wir jetzt durch die Corona-Krise vielleicht ein bisschen noch, können wir uns erinnern, als dann die ganzen Gastarbeiter hier nicht mehr kommen konnten oder es sah so aus, als ob sie nicht kommen konnten, war die Frage, wer bringt denn die ganze Ernte ein? Das ist also heute immer noch so, wenn die Felder reif sind, dann muss die Ernte in kurzer Zeit eingebracht werden, dann braucht es viele Arbeiter, mehr als sonst da in der Landwirtschaft arbeiten. Und das ist das Bild, was damals natürlich alle kannten, in dem hier Jesus spricht, jetzt ist die Ernte da, jetzt ist die Ernte groß, wir brauchen Arbeiter. Warum ist die Ernte jetzt so groß? Nun, weil Christus gekommen ist, weil jetzt das Evangelium der Rettung durch Christus verkündet wird und das eben nicht nur in Israel. Das ist der Punkt. Das wird hier in diesem Abschnitt eben schon angedeutet, was später dann seinen Jüngern sagen sollte, was wir heute in der Lesung gehört haben, geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. Die ganze Welt soll vom Evangelium hören. Und das wird hier deutlich an diesem Abschnitt schon durch die Zahl 70. Ja? Jesus sendet ja nicht einfach 70 Jünger aus, weil vielleicht gerade zufälligerweise 70 Jünger bei ihm waren. Wir wissen, er hatte 12 besondere Jünger, die er auch Apostel nannte. Dann sind aber Dutzende, vielleicht sogar Hunderte mit ihm mitgezogen. Und aus diesen vielen, die mit ihm mitgezogen sind, hat er dann 70 ausgewählt. Und das ist natürlich eine symbolische Zahl, denn ganz am Anfang in der Bibel, nach dem Sündenfall, auch nach der Arche, nachdem die sich die Sünde wieder breit macht, kommt eine Völkertafel, kurz vor dem Turmbau zu Babel, eine Völkertafel. Und dort werden 70 Völker erwähnt. Die Nachkommen Noahs dann in 70 verschiedenen Völkern. Und dann kommt der Turmbau zu Babel und ihr wisst, was dann passiert ist. Durch die Sprachenverwirrung sind diese Menschen in die Welt verstreut worden. Aber sie sind nicht einfach nur in der Welt, sie sind weg von Gott. Sie wollten ja nicht Gott folgen. Und kurz danach kommt dann die Berufung von Abraham und er sagt, Abraham, in dir soll nicht nur du und deine Familie gesegnet werden, sondern die ganze Welt, alle Völker. Welche Völker? Die 70, die verstreut sind. Und jetzt erwählt Jesus 70 Jünger und schickt sie raus. Und das ist das Signal, jetzt beginnt der Moment, wo das Heil Gottes zu den Völkern in der Welt kommen soll. Es wird dann deutlich auch durch diese Städte, die Jesus hier erwähnt. Ne? Er sagt ja, wehe Bethsaida, wehe Kapernaum, das sind Städte in Israel, Städte, wo Jesus war. Städte, wo Juden lebten, die auf den Messias warteten und die Wunder von Jesus erlebt hatten, noch und nöcher und trotzdem weitestgehend ihn abgelehnt haben. Und dann kommen dann zwei andere Städte, nämlich zwei heidnische Städte. Und Jesus sagt, hätten die das gehört, die hätten in Sack und Asche Buße getan. Und so ist es ja dann auch gekommen. Paulus und andere Apostel sind in heidnische Städte und dort sind große Gemeinden entstanden. Und noch ein Punkt, und das ist jetzt diese Sache mit diesem Teufel, den Jesus wie ein Blitz vom Himmel herniederfahren sah. Da wird vollends klar, dass nun eine Zeit beginnt, wo wirklich Gott die Völker wieder zu sich rufen will. Die große Rückholaktion Gottes beginnt. Das war der Plan Gottes von Anfang an, dass er mit dem Menschen wieder verbunden ist, dass Gott und Mensch in Ewigkeit vereint ist. Und die Menschen, weil sie mit Gott vereint sind, auch miteinander vereint sind. Und diese Rückholaktion, die beginnt jetzt. Und der Teufel hatte sozusagen, bis Jesus gekommen ist, bis Jesus übrigens am Sieg, am Kreuz gewonnen hat, uneingeschränkte Macht, die Völker zu verführen in Sünde und Götzendienst. Nur wenige eben aus dem Volk Israel, selbst dort nicht alle, haben von Gott erfahren, haben gemerkt, ja, es gibt einen gnädigen Gott, wir können zu ihm beten, er wird uns annehmen, er wird uns vergeben. Und jetzt hat der Teufel eben nicht mehr diese uneingeschränkte Macht, die Völker zu verführen. Warum? Wie hat Jesus den Teufel besiegt? Wir lesen das im Kolosserbrief, das ist einfach genial, wie das dort geschrieben ist, weil Jesus die einzige oder die Waffe, die der Teufel gegen uns hat, den Teufel aus der Hand gerissen hat. Er hat keine Waffe mehr gegen uns. Wisst ihr, was die Waffe des Teufels gegen den Menschen ist? Unvergebene Schuld. Unvergebene Schuld. Der Teufel, der reißt uns ja nicht selber in die Hölle, sondern der Teufel geht vor Gott und sagt, schau sie dir an, deine Geschöpfe, deine Menschen. Alles Sünder, hier ist dein Gebot, du bist der heilige Gott, schau dir die Menschen an. Alles Egoisten, jeder denkt nur an sich. Alles Götzendiener. Und diese Sünde, die wir auf uns geladen haben, tatsächlich ist es ja so, der Teufel hat ja recht, hat Jesus genommen. Wir lesen das im Kolosser Kapitel 1, glaube ich, hat er ans Kreuz geheftet. Diese Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war, hat Jesus ans Kreuz geheftet. Das heißt, er hat unsere Schuld auf sich genommen und ist dafür gestorben. Und dann als nächster Vers steht, und so hat er die Mächte und Gewalten entwaffnet. So hat er den Teufel entwaffnet. Er hat kein Anrecht mehr an uns. Also durch den Sieg Jesu über den Teufel würde nun die ganze Welt zum Erntefeld. Die Ernte ist groß. Und wir kennen die Geschichte, das Evangelium trat seinen Siegeslauf über die Welt an. Die Bibel ist heute in tausende von Sprachen übersetzt. Es gibt kein Buch der Welt, was so oft übersetzt ist, was so oft verkauft wurde, so oft gedruckt wurde, so oft gelesen wurde. Christen gibt es in der ganzen Welt, zum Beispiel in einem Land wie China, dort leben ein paar Milliarden, ich weiß, oder? Milliarden oder 2 Milliarden? 1 Milliarde? 800 Millionen, also extrem viele. Müsst ihr euch vorstellen, dort leben viele, aber dort kommen jeden Tag, ja, kommen dort tausende Menschen zum Glauben. Jeden Tag werden dort mehrere Kirchen gebaut. In Afrika gehört das Christentum zu den größten und am schnellsten wachsenden Religionen. Wir sehen also, welch ein Segen, welche Ernte in all diesen Jahren und Jahrhunderten. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können. In Afrika und in China kommen viele Menschen zum Glauben. Aus Deutschland ist irgendwann mal die Reformation ausgegangen. Wir haben ja unseren Beitrag gemacht und jetzt können wir hier ganz in Ruhe leben. Ja? Überhaupt nicht. Ja? Die Ernte ist immer noch unvorstellbar groß. Schaut mal, es gibt immer noch 12.000 unerreichte Volksgruppen. 12.000. Es gibt hunderte von Millionen Christen. Ich rede jetzt also nicht von denen, die wirklich... Die laut Statistik mit zum Christentum gehören, da wird ja, kommen wir mal, Deutschland, 80 Millionen, das sind christlich. Ja? Da kommt man dann auf ein paar Milliarden, aber davon rede ich nicht, sondern ich rede von denen, die, sagen wir mal, wirklich an Jesus glauben, wirklich Jesus nachfolgen. Gibt es hunderte Millionen, aber es gibt eben tausende von Millionen, die nicht an Christus glauben. Es gibt 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die haben noch nie etwas vom Evangelium überhaupt gehört. Die haben noch nie den Namen Jesus gehört. 2 Milliarden. Und diese Menschen leben natürlich hauptsächlich in den Ländern des Islam, des Buddhismus, des Hinduismus. Und gerade in diese Länder geht der geringste Teil der Missionare. Ich weiß, es ist sehr schwierig, dorthin zu gehen, in diese Länder teilweise, aber es ist trotzdem traurig. Die Bibel stand jetzt in diesem Jahr in Teile der Bibel oder die ganze Bibel in 3.395 Sprachen übersetzt. Und es gibt, die Bibel ist in 694 komplett übersetzt worden, 694 Mal. Das ist genial, das ist absolut unvorstellbar. Aber es gibt in der Welt 6.500 Sprachen. 6.500 Sprachen. In Kontinenten wie Asien und Afrika, wo es so viele zum Glauben kommen, gibt es da noch ein neues Problem. Dort gibt es sehr viele Irrlehren, die auftreten. Ja, es gibt kaum Pastoren, es gibt kaum theologische Ausbildungsstätten, kaum Lehrer und Theologen. In China kommen auf 10.000 Gläubige ein Pastor. Die sind total überlastet. Und es ist klar, dass dort verschiedene Irrlehren sich breit machen und viele, die zum Glauben gekommen sind, dann doch wieder auf irgendwelche komische Sonderlehren geführt werden. Die Jünger Jesu standen damals vor der Aufgabe, in der ganzen Welt das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und wir stehen heute, 2000 Jahre später, immer noch vor der Aufgabe. Die Ernte ist groß. Und wisst ihr, die Ernte ist eben nicht nur groß in irgendwelchen fernen Ländern, sondern geht mal hier auf die Straße raus und fragt die Leute, wer Jesus ist. Fragt die Leute, ob sie in den Himmel kommen. Was werden die meisten euch sagen? Weil ich gut bin. Weil es wahrscheinlich ausreicht. Weil ich doch mich immer angestrengt habe. Wenn sie überhaupt an den Himmel glauben. Viele glauben daran. Viele denken, die kommen in den Himmel. Da sagt euch kaum jemand, ja, weil Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Weil das, was mich fertig macht, womit der Satan mich verklagt, womit er mich in seiner Hand hat, eben ausgelöscht ist, ans Kreuz genagelt ist, weil ich befreit bin von meiner Schuld. Das sagt euch keiner. Ihr braucht gar nicht sonst wohin gehen. Ihr könnt hier in die Straße gehen. Also das ist ein Aufruf zu beten für Arbeiter in der Ernte. Es braucht Arbeiter weltweit, dringend Arbeiter für die Ernte. Es braucht treue Diener Gottes, aber es ist auch ein Aufruf an uns. Wir können in der Erntearbeit helfen. Und Gott will uns gebrauchen, ja, dort, wo er euch hingestellt hat, dort darf jeder von uns ein Zeugnis sein. Es ist nicht jeder steht im vollzeitlichen Dienst, das ist klar, aber jeder hat mit Menschen Kontakt, die Jesus nicht kennen. Jeder von uns kann Missionare unterstützen, die in diese Länder gehen. Wir können auch die Ausbildung von Pastoren unterstützen, ist auch sehr wichtig. Wir können Bibelübersetzung und Bibelverbreitung unterstützen, Missionswerk unterstützen, all das können wir machen. Wir wollen jetzt sammeln für unseren Missionseinsatz in der Slowakei. Auch dort gehen wir in Dörfer, wo wir das Evangelium verkünden, wo pro Dorf dann 20 oder mehr Leute zusammenkommen und uns zuhören werden. Und eine Truppe von 15 jungen Leuten wird sich aufmachen, um dort zu singen und den Leuten das Evangelium zu erzählen. Und wir können noch was machen. Wir können unsere evangelistischen Spaziergänge weiter ausbauen. Wisst ihr, wir machen die ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Das ist einfach wunderbar. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir hier als Gemeinde ganz einfach, ohne groß jetzt Aufwand zu betreiben, hier rausgehen, in die Straßen und die Menschen ansprechen auf Gott. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir irgendwelche Leute manipulieren oder überzeugen. Wir dürfen sie ansprechen über Gott, über den Glauben. Wir dürfen ihnen dann, wenn sie offen sind, das Zeugnis unseres Glaubens geben. Und wisst ihr, wir hatten das ja bisher so, dass wir einen evangelistischen Spaziergang pro Monat hatten. Und ich freue mich so, dass das in unserer Gemeinde losgegangen ist. Ja? Dass es immer wieder Leute gab, die jetzt mitgegangen sind. Und jetzt habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, immer mal gab es jetzt auch zwei Spaziergänge im Monat, weil manche von uns eben zweimal los sind. Und wisst ihr, die Idee ist, dass wir das vielleicht jetzt einfach grundsätzlich so machen in Zukunft, dass wir zwei Teams bilden, ja? Zwei Zweierteams, die dann vielleicht sogar zusammen losgehen, nochmal zusammen beten oder dass man vielleicht mal in andere Stadtteile geht, ja? Fritz und ich, wir wollen gerne mal auch in Schinkel gehen, da wo vielleicht auch mehr Moslems leben und auch mit ihnen mal ins Gespräch über Gott kommen, über den Glauben kommen. Und so gibt es noch viele Bereiche, wo wir hier vor Ort hingehen können. Also ich möchte euch ermutigen, diesen Dienst mit zu unterstützen, mitzugehen. Und wisst ihr, für die vielleicht noch nie mit dabei waren, ihr geht da einfach erstmal mit. Wisst ihr, es ist wichtig, dass man zu zweit geht. Jesus hat seine Jünger zu zweit ausgesandt. Paulus war auch immer nie alleine. Mose war auch nicht alleine, er hat seinen Aaron mit dabei. Ja, das ist immer dieses Prinzip zu zweit. Und dann ist es oftmals so, dass einer halt redet und der andere, und das bist dann vielleicht du, steht einfach nur dabei und betet im Stillen. Und ihr werdet schon merken, wann der Moment kommt, wo ihr dann auch mal was sagen könnt. Das wird euch irgendwann von ganz alleine kommen. Also ich möchte euch ermutigen, diesen Dienst mit zu unterstützen, und vielleicht schaffen wir es als kleine Gemeinde trotzdem, dann pro Monat mit zwei Teams rauszugehen, diese anderthalb Stunden, und einfach diese wunderbare Gelegenheit hier zu nutzen. Natürlich können wir darüber hinaus auch zum Beispiel soziale Hilfsprojekte unterstützen, Und ich glaube, wir Christen, wir haben vor allen Dingen da Verantwortung, hinzugehen, wo alle anderen schon aufgegeben haben. Ja? Da, wo keiner mehr hingehen will. Ja? Gefängnisse, Ausgestoßene, zu den Alten und Kranken, wo wir jetzt noch nicht mal mehr hingehen dürfen. Aber wie können wir sie erreichen? Ich denke, das ist wirklich, das sind Aufgaben, die wir als Christen haben. Und wir können über allem beten. Betet für Arbeiter in der Ernte. Betet für treue Diener. Das ist ein Gebetsaufruf, ein Gebetsauftrag an uns, zu beten für treue Arbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr das große Missionswerk Operation Mobilisation kennt, OM genannt, abgekürzt. Und die haben zum Beispiel riesige Schiffe, ihr kennt alle Titanic, es gibt noch ein Schiff, was so die Bauklasse Titanic hat, auch so ähnlich gebaut ist, das gehört OM und die haben solche riesigen Schiffe, mit denen die in Häfen fahren, gerade in islamische Länder, und die haben dann eine gigantische Bibliothek auf diesem Schiff und die fahren dorthin als schwimmende Bibliothek und dann können die Leute, die dort nie das Evangelium hören oder auch die Bibel hören, dann auf dieses Schiff im Hafen gehen und dort in diese Bibliothek. Und wir haben viele Missionare, viele Projekte und wisst ihr, wie dieses weltweite Werk entstanden ist? Diese Arbeit dieses Werks kann zurückgeführt werden auf die Gebete einer einzigen Hausfrau, einer einzelnen Hausfrau in Amerika. Diese Hausfrau Dorothea Klepp, die hat einfach angefangen zu beten. Und zwar hat sie gebetet für die Schüler dieser Highschool, die da vor ihren Toren, vor ihrem Haus war. Dass Gott sie gebrauchen möge, dass Gott junge Menschen, durch junge Menschen, dass das Leben dieser jungen Menschen verändern würde und durch diese jungen Menschen dann die Welt verändern würde. Und wisst ihr was? Die hat 15 Jahre lang gebetet dafür. Und dann hat sie einen von diesen Schülern ein Johannesevangelium in die Hand gedrückt. Wahrscheinlich mehreren, aber einer, den sie es mal gegeben hat, der hieß George Werver. George, ich nenne ihn George. Und das war dann der Gründer und langjährige Direktor von OM. Und dieser George, der traf sich dann regelmäßig mit Freunden zum Gebet. Und sie sahen irgendwie in Mexiko, da gibt es so große geistliche Not. Dann haben sie ein paar Sachen von ihrem Besitz verkauft und sind im Sommer runter nach Mexiko, um dort den Leuten das Evangelium weiterzugeben. Das haben sie dann ein paar Sommer lang gemacht. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen nach Europa. Dort ist ja auch große geistliche Not. Und dann sind sie nach Spanien und haben gemerkt, wir schaffen das gar nicht alleine hier, unsere kleine Gruppe. Und sie haben wieder gebetet. Sie haben gebetet, dass Gott Möglichkeiten eröffnet, wie man mehr Christen, auch mehr Gemeinden mobilisieren kann, dass sie rausgehen, dass sie die Evangelisation unterstützen. Und bis zum Jahr 1963, also 1900, mal ein bisschen Zahlen, 1950 begann die Dorothea Klepp zu beten. 1957 fing die dann an, nach Mexiko zu gehen. 1960 ging sie nach Europa und bis 1963 hatten sich dann schon 2000 Christen an einem so einem Sommereinsatzteam in Europa beteiligt. Und zur selben Zeit gingen dann auch die ersten Jahresteams nach Indien und in die muslimische Welt, um eben den Leuten das Evangelium weiterzugeben, die noch nie davon gehört haben. Und heute arbeiten dort 5.500 Mitarbeiter in über 110 Ländern in der ganzen Welt. Wie hat es angefangen? Eine Frau hat gebetet. Also die Ernte ist groß, die ist immer noch groß. Betet für die Arbeiter und arbeitet selber aktiv mit. Bittet Gott darum, dass er euch zeigt, wo er euch gebrauchen will. So, das war die erste große Herausforderung. Das ist aber nicht die einzige, sondern die andere. Die lesen wir in Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Jetzt wird's. Bisher klang es ja noch so schön, ja, ein bisschen beten und dann raus in die Welt und Tausende werden folgen. Aber jetzt auf zu den Wölfen, meine Schäfchen, sagt Jesus. Ihr wisst ja, ne? Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt. Wenn der in so einer Schafherde reingeht, dann holt er sich nicht ein Lämmchen, um sein Abendbrot zu essen, sondern dann macht er alle kalt. Das ist dann ein Blutrausch, ja, auf zu den Wölfen, ihr Lämmchen. Das ist die zweite Herausforderung, gefährliche Wölfe. Der Satan ist gestürzt, wie ein Blitz vom Himmel, ja. Und trotzdem, sagt Jesus, werden wir noch zu Wölfen gehen müssen. Die Macht des Satans ist empfindlich gebrochen, aber er ist nicht ohne Macht. Er hat noch einen Wirkungsbereich. Er ist vom Himmel gestürzt, aber er kann noch auf der Erde wirken. Und wisst ihr was? Gerade weil der Satan weiß, dass er besiegt ist, ist er umso wütender. Ist er umso unbändiger und zorniger, Menschen mit ins Verderben zu ziehen. Der Satan weiß, er kann gegen Gott nicht mehr kämpfen und gegen Gott gewinnen. Aber was will der Satan? Er will umso so viel wie möglich Menschen noch mit ins Verderben reißen. Das ist sein Anliegen. Und deshalb, sagt es Jesus an mehreren Stellen, werden seine Jünger auch Ablehnung und Widerstand erfahren oder Schlimmeres. Als Lamm unter die Wölfe gehen, das ist mörderisch. Und tatsächlich müssen das viele Christen heute in der Welt erfahren. Zu keiner Zeit gab es so viele Märtyrer wie heute. Zu keiner Zeit gab es so viele Christen, zu keiner Zeit sind so viele zum Glauben gekommen, aber zu keiner Zeit gab es auch so viele Märtyrer. 90.000 Christen ungefähr werden aufgrund ihres Glaubens im Jahr getötet. Das sind dann kriegerische Auseinandersetzungen, die natürlich dann dort auch eine Rolle spielen mit islamischen Gruppierungen und so weiter. 200 Millionen Christen werden verfolgt, diskriminiert, bedroht und die Tendenz steigt. Und wir merken das ja selbst in unserem Land, dass wir viele Dinge, die wir als Christen bisher sagen durften, lieber mal nicht mehr sagen, weil dann werden wir auch diskriminiert und bedroht. Das ist unser Job in Gefahr oder sonstiges. Nun, die Frage ist, wo ist unser Schutz? Sind Christen etwa schutzlos? Und in diesem Abschnitt gibt Jesus seinen Jüngern ja nur eine Sache mit. Eine Waffe, könnten wir sagen. Ja? Eine Waffe gibt er ihnen mit und das ist das Wort des Friedens, welches sie den Wölfen entgegenhalten sollen. Ja, Vers 5, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Dieser Friede, ja, Shalom, das ist wirklich dieser Friede mit Gott, diese innere Ruhe in Gott, das ist mehr als nur ein Gruß oder ein Wunsch, so, ja, hier, Shalom und so weiter, so, hallo. Es ist mehr, es ist eine Realität, es ist der Friede Gottes, der in den Jüngern ist, den sie weitergeben dürfen. Versteht ihr? Ihr habt den Frieden Gottes in euch. Und ihr dürft diesen Frieden weitergeben. Dieser Friede ist ein Geschenk Gottes an uns, den wir weitergeben dürfen. Und ein Kind des Friedens ist jemand, der diesen Frieden dann annimmt. Der dann merkt, hey, du bringst mir nicht nur gute Wünsche oder einen netten Gruß, sondern du hast da eine geistliche Wahrheit, ein Friedensangebot, eine Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden, was wirklich real ist. Und weil die Jünger den Frieden selber bei sich haben, das bedeutet natürlich, dass sie zu Gott gehören, dass sie in seinem Dienst stehen und das bedeutet dann auch, dass Gott sie bewahren wird. Sie stehen in diesem Frieden mit Gott. Gott wird sie bewahren. Christus sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe, aber er sagt auch, ich bin der gute Hirte. Und keiner kann euch aus meiner Hand reißen. Christus wird seine Jünger bewahren. Und deshalb sagt er den Jüngern, als sie zurückkommen, total begeistert sind, was sie alles machen konnten, wie viel Einfluss sie hatten, wie sie die Leute heilen konnten und so weiter, sagt er, naja, mal ganz ruhig, Leute, freut euch nicht darüber, freut euch über was? Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, ihr seid sicher in Gottes Hand, in Ewigkeit. Ihr werdet Leid erfahren, aber die Macht des Teufels wird euch nicht mehr überwinden können. Der Teufel wird euch nicht von Gott wegreißen können. Vielleicht werdet ihr sogar den Tod erleiden müssen, aber ihr werdet nicht von mir weggerissen werden können. Der Tod, wenn ihr ihn für mich erleidet, wird nur das Eingangstor in die ewige Herrlichkeit bei mir sein. Also wir werden Ablehnung erfahren, das ist hart, aber die Freude darf bei uns immer größer sein. Nun, wir wissen, Christen in Europa und gerade in unserem Land, die werden weitestgehend nicht verfolgt. Es gibt manche Einschränkungen, manche Sachen, die man langsam nicht mehr sagen darf, manche Moral und Ethik, christliche Ethik, aber es scheint uns jetzt nicht so, dass wir hier von Wölfen umgeben sind. Aber wisst ihr was? Christen in Europa werden verführt. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ob unsere christlichen Geschwister in Ägypten oder Türkei, wenn sie sich treffen, tatsächlich mit dem Tod bedroht sind. Jedes Jahr, wenn sie sich zu Weihnachten oder zu Ostern treffen, müssen sie damit rechnen, dass eine Bombe in der Kirche hochgeht. In Christen in anderen Ländern, die müssen damit rechnen, dass sie von guten Freunden, vom Nachbarn, von der eigenen Familie angezeigt werden, bloß weil sie eine Bibel haben. Und dann müssen sie damit rechnen, getötet zu werden. Das ist schlimm. Aber wisst ihr was? Die Verführung, die wir hier erleben, ist auch schlimm. Denn wir kriegen es gar nicht mit, wie uns das von Gott wegzieht. Und die schlimmsten Götzen, die wir haben, die uns hier verführen, das ist unsere Sicherheit, Bequemlichkeit und unser Reichtum. Diese Götzen versklaven uns. Aus Sicherheit machen wir alles. Für unsere Sicherheit, für unseren Reichtum, für unsere Bequemlichkeit sind wir bereit, alles Mögliche zu tun. Sie haben uns in der Gewalt. Das ist die große Verführung, die wir erleben. Und gerade in Bezug auf die Mission, gerade wenn es darum geht, Zeugnis für Christus zu geben in der Welt, halten uns diese Götzen oft genug zurück. Unsere Sicherheit, unsere Bequemlichkeit, unser Reichtum. Oh, was denken dann die Leute über mich? Ach, was könnte mir passieren? Ach, wenn ich jetzt noch mehr weggebe, was bleibt denn dann noch für mich? Und so weiter. Aber trotz all dieser Gefahren sagt Jesus zu uns, ich sende euch in diese Welt der Verfolgung und in diese Welt der Verführung. Ich sende euch als Lämmer unter die Wölfe und ihr sollt ein Licht sein in dieser dunklen Welt. Ihr sollt Salz sein in dieser verdorbenen Welt. Und das heißt jetzt nicht, dass wir Christen in diese Welt gehen und sagen, hey Leute, wir sind was Besseres als ihr, also schaut zu uns auf, sondern dass wir sehen, wir waren selber Wölfe. Alles, was wir erkennen durften, hat uns Gott geschenkt. Und diese Menschen, die Christus noch nicht kennen, die sollen wir bemitleiden, zu denen sollen wir Liebe haben. Aus Liebe sollen wir zu ihnen gehen. Gott hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht und nicht wir. Christus hat den Teufel besiegt und nicht wir. Und darum sollen wir dankbar sein und aus Liebe zu Gott und unseren Nächsten und aus Liebe zu Christus zu unserem Nächsten gehen und ihm Zeugnis geben. Ich komme zum Schluss. In der Mission begegnen wir zwei großen Herausforderungen. Das erste ist die große Ernte. Und das zweite sind die gefährlichen Wölfe. Und wenn man diese Herausforderung wirklich versteht, dann erkennt man, warum Jesus uns auffordert, um Mitarbeiter zu beten. Mitarbeiter Gottes wird man nicht, weil das Jobangebot so toll ist. Mitarbeiter wird man unter diesen Bedingungen nur, wenn man vom Heiligen Geist wirklich angetrieben ist, berufen ist. Wenn man merkt, Gott ist bei mir und Gott will mich gebrauchen als sein Werkzeug in der Welt. Theo Lehmann, der war ja ist immer noch missionarisch sehr viel unterwegs, der sagte das so griffig, bevor wir in die Hände spucken und an die Arbeit gehen, müssen wir die Hände falten und für Mitarbeiter flehen. Wir brauchen Mitarbeiter, die nicht unter falschem Erfolgsdruck stehen, die aber dafür Misserfolge durchstehen können und die bei all ihrem Tun an der Verheißung festhalten, die Ernte ist groß. Und dazu möchte ich euch auch alle aufrufen, haltet an dieser Verheißung fest, die Ernte ist groß. Wir denken manchmal, da ist nichts mehr zu holen. Ich war so oft draußen, ich habe so oft gebetet, ich habe so oft Zeugnis zu geben. Da ist nichts mehr zu holen. Nein, die Ernte ist groß. Lasst uns deshalb auch hier in unserer Gemeinde, in unserer Umwelt, in unserer Familie an dieser Verheißung und auch an diesem Auftrag festhalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.